Jesus, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Ich will dich einfach loben, dass du alles in deiner Hand hast, dass du alles im Griff hast. Ich möchte dich preisen, dass du sogar Blümchen lässt wachsen, wenn eben Äste drüber sind. Und man sie vielleicht gar nicht sieht, aber dass du so hilfst, die Äste in unserem Leben wegzunehmen, was auch immer das mal sein. Und wir dadurch wirklich einfach dürfen neu zu einem Feld werden, das blüht. Danke vielmals für deine Gnade, danke vielmals für deine Liebe, danke vielmals, dass deine Gedanken gut sind. Auch wenn wir sie nicht immer verstehen, aber sie sind immer gut. Danke vielmals. Amen. Amen. Rezept für Bergversetzer, das ist ja unsere Predigtreihe. Wir kommen heute zur dritten Predigt und ich hoffe, ihr habt bereits ein bisschen neuen Mut gefunden, um Berge zu versetzen. Sei jetzt das Hindernis und Nöte in eurem Alltag, Blockaden in eurer Berufung, Widerstände auf dem Lebensweg oder an der Arbeit, in der Familie und so weiter. Und ich wünsche mir, dass wir an unserem gemeinsamen Werk als Gemeinde in der Berufung als Bergversetzer vorwärts kommen. Und die Berge, die sich manchmal von der Gemeinde auftürmen oder vor dem Weg, den Gott mit uns gehen will, dass wir die versetzen. Ich denke auch gerade unser Brunch oder unser Live-Seminar sind so anstrengende Berge zu versetzen, weil wir doch möchten, dass die Menschen im Seeland entdecken, dass Jesus für sie so viel parat hat, ein Leben in Fülle parat hat und wir möchten, dass sie es entdecken. Ich werde es so machen wie bei dem letzten Mal. Ich werde mit einer Geschichte anfangen. Und heute geht es ein bisschen um eine delikate Angelegenheit. Ich meine, Gott hat für jeden Menschen eine Bestimmung. Das ist meine Überzeugung. Ich hoffe, schon deine Überzeugung. Gott hat nicht einfach mal so ein bisschen Leute gemacht und die sind jetzt einfach mal so ein bisschen da, so ein bisschen als Dekoration und so. Sondern Gott hat an etwas denkt, das er dir geschaffen hat. Darum hat er dich übrigens auch so geschaffen, wie du bist. Darum hast du nicht die Gabe, die der andere hat, weil der nicht seine Bestimmung und seine Berufung hast. Und er will uns da reinführen. Und manchmal kommen die Schwierigkeiten gerade genau auf dem Weg, den Gott uns führt. Ich meine, klar gibt es Schwierigkeiten, früher oder später, wenn wir unsere eigenen Wege gehen. Klar gibt es Schwierigkeiten, wenn wir Maßstäbe, die Gott uns für unser Leben gibt, in den Wind schlagen und unseren eigenen Weg gehen. Das ist klar. Aber die Sache ist eben, dass wir auch manchmal in Schwierigkeiten hineinkommen, auch dann, wenn wir die Wege von Gott gehen. Oder manchmal sogar gerade, weil wir die Wege mit Gott gehen. Und das ist tatsächlich eine delikate Angelegenheit. Dann fängt es dann bei uns manchmal im Gemüt schon ein bisschen an, etwas zu bewegen. Und so war es so gesehen, auch in dieser Geschichte heute. Es geht um Mose, um Israel, wieder einmal um das Volk, das Gott erwählt hat, das er Geschichten mitgemacht hat. Und zwar die Geschichte ganz am Anfang, wo er sie befreit hat aus Ägypten. Das war ja wirklich eine grossartige Sache. Ich meine jetzt nicht die 400 Jahre, wo sie in brutaler Sklavenschaft gehalten wurden, wo sie haben müssen schuften. Ich meine 400 Jahre. Also das sind 10 Generationen. Oder wenn man vor 40 Kinder hat, wie es ja normal ist, dann gibt es 15 Generationen. Oder was weiß ich. 15 Generationen lang als Sklaven dienen. Das prägt die Identität. Und irgendwie haben sie gleich in dieser Not gelitten, und haben zu Gott gerufen und Gott hat irgendwann gesagt, so, jetzt ist das Mass voll, jetzt ist der Punkt gekommen, jetzt werde ich mein Volk befreien, jetzt wird es rausführen. Und Gott hat wirklich einfach mächtig gewirkt, hat Wunder da, bis schlussendlich Ägypten so deutlich ist überzeugt gewesen, dass sie jetzt loslassen, dass sie noch Gold und Silber und wertvolle Sachen haben mitgegeben auf den Weg. Also, die haben das mitgegeben. Geht, endlich schaut, nehmt das noch mit. Aber geht. Ganz eine komische Situation, dass sie da im Nachhinein noch Lohnnachzahlung haben bekommen, das göttliche Arbeitsgericht hat da noch für Recht gesorgt und so weiter. Und so sind sie gegangen, mächtige Aufbruchsstimmung gehabt, buchstäblich. Und sie sind gegangen in Richtung von ihrer Bestimmung eben. Sie waren berufen gewesen, als Volk, ins gelobte Land, ins Land der Verheißung hineinzukommen. Und festliche Situation, der 2. Mose berichtet uns davon, vor allem, dass er sie jetzt da zusammengefasst hat, Kapitel 12 und 13. Und dann fährt das Kapitel 14 so an. Und der Herr redete zu Mose, sage den Israeliten, sie sollen umkehren und vor Pi-Hachirot lagern, zwischen Megiddol und dem Meer, vor Baal-Zephon. Diesem gegenüber sollt ihr am Meer lagern. Der Pharao aber wird von den Israeliten denken, sie irren im Land umher. Die Wüste hat sie eingeschlossen. Wenn man das so liest, umkehren, das klingt für mich gar nicht gut. Umkehren, da muss etwas falsch sein. Aber Gott sagt das. Und noch schlimmer, der Pharao denkt, der soll denken, was er will, aber nicht mehr von mir. Mit dem habe ich jetzt abgeschlossen. Und jetzt, der Pharao denkt, sie haben sich verirrt. Das klingt gar nicht gut. Aber sie waren gehorsam, sie haben tatsächlich umgekehrt und sind dort hergegangen, zu dem Meer hergegangen, haben dort ihr Lager aufgeschlagen. Und das ist nicht einfach nur, wie wenn die irgendwie ihr Auflage haben und ihre 20 Zelte haben. Das sind je nach Berechnung um die 2 Millionen Leute gewesen. Mann, Frauen, Kinder, Tier, vielleicht noch eine Ochsenkarre, Habe gut, Zelt und so weiter. Das war eine kleine Sache gewesen. Und dort sind sie in dem Meer gelagert. Und der Pharao hat gedacht, was Gott gesagt hat, dass er denke. Und irgendwann hat er noch weiter gedacht und gesagt, was sind wir eigentlich für Leute gewesen? Jetzt haben wir unsere Gratis-Arbeitskräfte einfach ziehen. Nicht so. Er hat seine besten Soldaten zusammentrommelt, er hat seine Kriegswagen zusammentrommelt, er hat ein riesiges Heer aufgestellt und ist ihnen hinten nachgegangen. Und irgendwann hat Israel gemerkt, dass sie jetzt tatsächlich am Berg stehen. Dass es tatsächlich, sie müssen einen Berg versetzen. Ja, eigentlich einen doppelten Berg. Vor ihnen, vor ihrer Bestimmung, war ein Hindernis, das sie unmöglich können überwinden konnten. Ein Meer. 2 Millionen Leute mit Hab und Gut sollen durch das Meer durch. Unmöglich. Hinter ihnen ist eine gut ausgebildete Top-Armee gekommen. Ein Find, das sie unmöglich können überwinden konnten. 2 Berge vor ihnen. Eine Frage an dich. Hast du das auch schon erlebt? Du hörst auf Gott, du machst, was er sagt und trotzdem kommst du in Schwierigkeiten. Ja, vielleicht nicht nur trotzdem, sondern gerade der Weg stehst du in Schwierigkeiten. Mir ist es mal ein bisschen so gegangen. Irgendwann ist als ich in Bern ein paar Jahre in der Pfimi Bern gearbeitet habe, habe dort meine Ausbildung gemacht, ich habe meine Ordination gemacht und irgendwann hatte ich das Gefühl, Gott fängt an, zu meinem Herz zu reden, dass es Zeit wäre, weiterzuziehen, neu in eine andere Gemeinde und dort einfach auch in die Leiterverantwortung hineinzuwachsen. Und ich fand, das klingt spannend. Ich habe mich ein bisschen auf diesen Weg gemacht, ich habe viel darüber gebetet. Ich habe mit der Beatrice, meiner Frau, darüber geredet. Wir haben als Familie darüber geredet. Ich habe mit meinem damaligen Chef, Vorgesetzten in der Pfimi Bern, darüber geredet. Und die Gespräche, die haben etwas in Gang setzen, was mir nicht so gepasst hat. Ich habe plötzlich gemerkt, hier in Bern wird es einfach nicht mehr weitergehen. Es hat wie von hinten angefangen, so einen Druck auswirken, wo ich müssen sagen, hier läuft einfach die Zeit ab, es geht hier wie nicht mehr weiter. Aber vordran war es zu. Gewesen. Ich habe nicht gewusst, wo, ich habe nicht gewusst, wie. Es gab einen Haufen mögliche Wege, die alle zu waren. Und mir ist es wirklich gerade so gegangen. Hinten drückt es und vor ist es zu. Genau so, wie es Israel gegangen ist. Und als dann plötzlich noch ein prophetisch begabter Prediger zu Bern kam, und er hat so ein paar Leute aufstehen und hat über ihrem Leben prophezeit. Und ich bin auch gestanden und er sagt, weisst du, bei dir ist es wie beim Jona. Wenn der richtige Mann am falschen Ort ist, dann gibt es Unglück. Bumm. Vor 500 Leuten. Das war meine Situation. Merci Gott. Quasi. Kennst du das? Du bist ehrlich an der Arbeit und es bringt dir einen Ärger. Du bist in der Schule und entscheidest dich nicht abzuschreiben und nicht zu bescheissen in der Probe. Du hast eine ungenügende Note. Du machst, was Gott dir sagt. Und genau das, was dich herführt, ist nichts als Ärger und Schwierigkeit und Widerstand. So war sie bei Israel. Bin ist noch um Leben und Tod gegangen. Das ist noch ein Detail zusätzlich. Ihre Reaktion war übrigens entsprechend. Sie haben sich gefürchtet. Sie haben zu Gott geschrien. Und sie haben Mose die Leviten gelesen, wie man so sagt. Die Leviten hat es dann noch gar nicht gegeben. Die sind erst nachher gekommen. Sie haben gesagt, Mose, es hat die Gräber genug gegeben zu Ägypten, als dass du uns hier in die Wüste rausführen musst. Mose, haben wir nicht schon am Anfang gesagt, du sollst uns lassen mit deinem grossen Projekt, wir seien hier wohl? In Anführungszeichen. Jedenfalls so haben sie Vorwürfe gemacht. Und dann hat Gott angefangen zu reden. Gott hat zu ihnen gesagt, sage den Israeliten, sie sollen aufbrechen, du aber hebe deinen Stab empor und strecke deine Hand aus über das Meer und spalte es und auf trockenem Boden werden die Israeliten mitten in das Meer hineingehen können. Die kommt die grossartige Geschichte. Ich glaube, ich stelle mir vor, es war nicht ganz so wie die meisten Kinderbibeln oder Bilder, wo so eine 30 Meter breite Weg und nachher einfach eine senkrechte Mauer von Wasser. Ich glaube, es war nicht ganz so. Ich habe zwar mal eine Witzzeichnung gesehen, wo der Mose und glaube der Elia nebeneinander fischen. Und nachher hat der Mose den See gespalten, dort wo der Elia seine Angel hat reingehauen, hat er natürlich die Angel in die Luft gehauen. Und der Elia hat gefunden, Mose finde es nicht witzig. Ich glaube, es war nicht so. Aber Gott hat einen Wind geschickt, und der Wind war so stark, dass das Meer langsam zurücktrieben und dort, wo vorher Meer war, ist es seicht worden, ist es trocken worden, sie können durchlaufen. Und so ist es gegangen über die Nacht durch und so haben sie nachher am nächsten Tag aufbrechen. Wie auch immer, Gott hat gehandelt, Gott hat reagiert und plötzlich war der Weg offen für das Volk, wo sie können gehen. Und was daran spannend ist, sie mussten keinen einzigen Kessel Wasser wegtun. Das ist eigentlich ein Wunder, da mussten sie überhaupt nichts tun. Aber Gott hat von ihnen erwartet, dass sie, bevor das Meer gestellt war, aufstehen, ihre Sachen packen und losmarschieren. Sie hat nicht gesagt, jetzt wartet mal, schaut, was sie tun. Und wo dann nachher der Weg frei ist, haben sie ihre Sachen gepackt. Sie mussten zuerst ihre Sachen packen. Zuerst gehen. Und nachher hat Gott gehandelt. Und das hat mich zum Titel geführt, Gottes Kraft und unsere Verantwortung. Gott ist der, der die Wunder tut, aber wir haben Verantwortung drin. Wir gehen in Richtung von unserer Berufung und Gott tut Wunder. Und darum ist das Rezept, das ich heute euch vorstellen möchte, das da hier. Tu den nächsten Schritt und überlasse Gott den Rest. Tu den nächsten Schritt und überlasse Gott den Rest. Wenn Berge in deinem Leben sind, tu den nächsten Schritt und überlasse Gott den Rest. Das war der Weg, den Gott hier Israel geführt hat. Und wenn wir das genau anschauen, die wahre Herausforderung für Israel war in dem Fall also nicht das Wasser, nicht das unüberwindbare Hindernis, auch nicht der Ägypter, auch nicht der Find von hinten. Da hat nämlich Gott nachher auch noch gehandelt, wo da Israel durch ist, durch das Meer, und der Wind abgeflaut ist und die Ägypter mit im Meer waren. Die sind da, von denen hat da Israel nie mehr Ärger gehabt, die nächsten paar Jahrhunderte. Unsere wahre Herausforderung sind nicht die eigentlichen Berge, sondern die Ungewissheit. Die Ungewissheit, wie wird denn das laufen? Wie ist denn das? Ja, wie komme ich da durch? Wie soll das laufen? Ich sehe keine Perspektive. Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie Gott etwas tun soll. Verschwiegen den. Und mir kommt der raus. Wir stehen mitten in einem Spannungsfeld, beziehungsweise eigentlich in zwei Spannungsfelder. Da drin ist Israel gestanden und da drin stehen auch wir manchmal. Das erste Spannungsfeld ist unsere Unfähigkeit, Gott zu verstehen. Ich meine, wenn man mitten in der Geschichte ist, meine, wir haben es einfach, wir können die Geschichte bis zum Ende lesen. Aber stell euch jetzt einmal vor, versetzt euch in die Lage von Israel. Gott sagt, kehrt um. Das ist einmal schon schwierig. Dann kehrt man um, dann landet man vor dem Meer. Dann sagt man, ja, was soll jetzt das? Und wenn man sich der gelagert hat, kommt von hinten noch der Find. Also irgendwann muss man sagen, Gott, jetzt glaube ich, In aller Ehre, in allem Respekt, ich glaube, jetzt hast du wirklich einen Fehler gemacht. Wir können Gott nicht verstehen in dieser Situation. Zumindest in der Geschichte sieht Gottes Rat häufig nicht gut aus. Ist dir auch schon so gegangen? Du denkst, Gott, ich habe höhere Achtung von dir. Ich weiss ja, du machst nie Fehler. Aber das hier, das macht jetzt wirklich keinen Sinn. Aber ich möchte dir sagen, so ist es nicht. Unser Gott hat alles im Griff. Gott hat auch dann alles im Griff gehabt, was für Israel noch überhaupt nicht so ausgesehen hat. Sie haben es einfach nicht gesehen. Ihr Spannungsfeld war, dass sie es nicht gesehen haben. Er hat einen guten Weg gewählt. Wisst ihr, was Gott für einen Weg gewählt hat? Ein Weg, der sie in die Freiheit geführt hat. Ein Weg, der sie in Sieg geführt hat. Und ein Weg, der wie einen Abschluss vom Alten gemacht hat. Wo sie durch das Meer sind durchgesehen, ist das Alte Ägypten ein für alle Mal fortgesehen. Die Geschichte wird manchmal auch gebraucht für das Christwerden. Die Geschichte vom Durchzug durch das Meer wird manchmal verglichen mit der Taufe. Wo man sagt, Christ werden ist wie, man lässt das Alte hinter sich, zieht durch das Meer durch und ist nachher ganz an einem anderen Ort. Das Alte ist ganz vergangen, es ist ganz neu geworden. Und Gott macht hier im Leben vom Volk, das über 15 Generationen lang nichts anderes gekannt hat als Sklaven sein. Er hat ihnen damit angefangen, eine neue Identität zu geben. Er hat etwas ganz Wichtiges gemacht. Es hat mir auch jemand gesagt, Israel aus Ägypten rauszubringen, sei nicht so schwer gewesen für Gott. Aber Ägypten aus Israel rauszubringen, das sei viel schwieriger gewesen. Und das hier war ein wichtiger Schritt gewesen. Er hat ein Meer zwischen Ägypten und das Volk gestellt. Aber hinter nachher, so da vorne der Kanzel im schön gewärmten Kapell zu bargen, das zu sagen, ist eins. Aber der, mit seiner Situation steht, wo man noch nicht aussieht, wo man nicht weiss, was das Ganze hier soll, ist eine ganz andere Geschichte. Denk das nächste Mal daran, wenn du in einer Situation bist, wo du denkst, aber Gott, ich habe doch jetzt wirklich gelöst. Und jetzt bin ich mitten in den Schwierigkeiten drin. Mitten in der Herausforderung. Erstens mal möchte ich dir Trost mitgeben. Du hast nicht immer einen Fehler gemacht, wenn du in Schwierigkeiten bist. Es gibt manchmal Leute in der Seelsorge, die kommen und sagen, jetzt bin ich in dieser Schwierigkeit, ich haue dort wieder und wahrscheinlich ist Gott noch taub, weil ich das gemacht habe. Es ist nicht immer, dass wir Fehler gemacht haben. Manchmal ist es so, ja, tatsächlich. Aber wie auch immer, dass es ist, etwas ist wahr. Die Schwierigkeiten sind Gottes Gelegenheit, wo er seine Macht und seine Herrlichkeit in deinem Leben offenbaren will. Also das ist das erste Spannungsfeld. Wir verstehen Gott einfach nicht. Und das zweite Spannungsfeld ist, dass Gottes Zeitvorstellung und meine Zeitvorstellung manchmal überhaupt nicht korrelieren. Bei mir sollte immer alles schon sein und Gott nimmt sich Zeit. Ich sage dir, Gott kommt keine Sekunde zu spät. Aber zu unserem Leidwesen manchmal nicht viel früher. Das Meer war Trend gewesen, denn, wo Israel den ersten Schritt hat müssen tun, aber nicht vorher. Wenn das wäre eine Woche vorher Trend gewesen, wenn sie wären kurz marschieren und er würde sie sehen, wie ein Wind kommt, dann alle Schädel auf die gleiche Seite tut und das Meer gleichzeitig auch noch in dieser Richtung geht, dann wäre das locker, dann wäre sie einfach durchmarschiert. Dann hat sie die Frage an Gott gar nicht gehabt. Aber Gottes Zeitplan ist anders. Er mutet uns zu, dass wir müssen warten, bis es passiert. Dass wir Geduld müssen haben. Israel hat die Not gesehen, aber die Lösung nicht. Sie haben die eigenen Grenzen gesehen. Sie haben den Feind gesehen. Sie haben ihre Unfähigkeit, über das Meer gesehen. Aber sie haben Gottes Lösung nicht gesehen. Und Gott hat gesagt, so, jetzt geht. Wenn sie sich gelagert haben, das grosse Volk, die hintersten sind vielleicht 3-4 Kilometer vom Meer weg gewesen, die nächsten vielleicht 100 Meter, ich weiss es auch nicht, wo genau das Lager war. Jedenfalls haben sie einen kleinen Weg gehen können. Und Gott hat gesagt, jetzt geht mal den Weg. Auch wenn ihr keine Lösung seht. Übrigens, das meint Glauben. Unsere Religion gründet sich im Glauben an Jesus Christus. Und Glauben heisst eigentlich darauf vertrauen, obwohl man etwas nicht sieht. Glauben heisst nicht das, was in unserer allgemeinen Sprache heisst. Ich glaube, morgen könnte schön Wetter sein, man sollte Skifahren, das wäre eine gute Idee. Das ist eigentlich mehr der Ausdruck von einer unsicheren Hoffnung. Aber der Glaube, den die Bibel meint, heisst, es ist sicher, aber weil ich es nicht sehe und noch nicht in den Hang habe, muss ich darauf vertrauen und gehen. Und genau das ist das, was er hier meint. Genau das müssen sie machen. Und darüber reden ist eine Sache, aber zumindest drinstehen ist etwas anderes. Die beiden Spannungsfelder, dass wir erstens Gott nicht verstehen und dass zweitens Gott seine Zeit ganz anders tickt als unsere, das setzt uns unter Druck, das fordert uns raus. Aber dadurch lehrt uns Gott Glauben und Geduld. Und wisst ihr, was mich in dieser Geschichte tröstet? Das Volk, das waren ja nicht die grossen Helden. Zu Gott geschrauen haben sie, über den Mose haben sie ausgerufen, was ihnen ist in den Sinn gekommen. Mehr oder weniger sinnvolles Zeug. Also sie waren nicht die grossen, coolen Glaubenshelden und Gott hat sie gleich gerettet. Wo sie da irgendeinmal nach all ihrem Gestürm aufgestanden sind und die paar Schritte bis zum Meer gemacht haben, hat Gott gehandelt. Er hat nicht gesagt, jetzt habt ihr Pech gehabt, jetzt müsst ihr noch einen Tag warten und die Hingersten nimmt es halt vom Pharao, weil ihr nicht so böse seid. Sondern Gott handelt gleich. Das Fazit, auch wenn bei unserem schönen Glauben und bei unserer Coolness mal der Lack abgeht, tu einfach den nächsten Schritt und überlasse den Rest Gott. Was nämlich sicher ist, Gott führt die manchmal schwierige Wege, aber er macht das nicht für dich, unter zu gehen. Sein Plan ist nicht, nachdem du jetzt 10 Jahre geglaubt hast, oder 1 Jahr, oder 50 Jahre, dass er dir jetzt noch so richtig eins reinbremst. Aber soll ich etwas sagen? Unser Gemüt, und manchmal der Teufel höchstpersönlich, weiss das immer weiss machen. Ist noch auch schon aufgefallen. Wir haben 10-mal erlebt, wir sind Schwierigkeiten und Gott hilft jedes Mal. Und beim 11. Mal haben wir wieder das Gefühl, er hilft sicher nicht. Jetzt hat er mich wieder lassen. Das macht doch keinen Sinn. Jetzt hätten wir doch genug Erfahrung. Aber unser Gemüt oder der Teufel oder wer auch immer, sie sagt darauf aus, uns dort immer wieder zu entmutigen und einzuflüstern, dass es nicht funktioniert. Das ist Gott, der untergehen will. Aber ich will heute in dein Leben hinein sagen, Gott führt dich in Schwierigkeiten. Oder sagen wir, er lässt Schwierigkeiten zu. Es ist ja nicht immer Gott, der die Schwierigkeiten macht. Aber er lässt Schwierigkeiten in unserem Leben zu, nicht weil er uns untergehen will, sondern weil er uns in diesen Situationen führen will, stark machen will, weiterbringen will. Die Wahrheit ist, Gott lässt solche Sachen zu, aber er hilft dir so. Darum kann der David sagen im Psalm 25,3, dass keiner zu Schande wird, der auf Gott harrt. Harrt heisst mit Zuversicht auf Gott warten. Warten eben, bis seine Zeit ist gekommen. Vertrauen, dass er einen Weg hat, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Und darum möchte ich hier und heute über deine Situation, auch wenn ich sie nicht kenne, proklamieren, dass Gott souverän handelt. Ich möchte über deine Situation proklamieren, dass Gott siegreich handelt. Und ich möchte über deine Situation proklamieren, dass Gott alles will, zu deinem Besten dienen. Was für dich wie für Irren und Unglück aussieht, ist für Gott ein genialer Plan. Am einfachsten ist, wenn wir die Geschichte vom Ende her sehen. Ich meine, das sehen wir hier bei Israel. Das ist eine mega coole Geschichte, wenn man weiss, wie es am Schluss ausgeht. Gottes Wege verstehen wir manchmal erst vom Ende her. Es ist nicht so schwierig, eine Predigt vorzubereiten über die Geschichte, wenn man das Ende kennt. Aber es wäre ziemlich schwierig, wenn sie dort am Strand stehen und sehen, die Ägypter kommen von hinten. Und so ist es in unserem Leben. Wenn wir mittendrin sind, ist es einfach schwierig. Mit drin sein ist nicht immer lustig. Und darum, auch wenn wir das ja noch gar nicht können, ich möchte dir mitgeben, wenn du mit in deiner Geschichte bist, fang an vom Ende her denken. Es gibt einen Psalm, nein, es sind zwei Psalmen, die gerade zusammen sind, Psalm 42 und 43, die ich manchmal vorgenommen habe in dieser Situation. Dort sagt nämlich der Autor: Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Das ist wieder der Refrain in diesem Psalm. Dieser Vers kommt, glaube ich, etwa dreimal vor im Psalm 42 und dann noch eins im Psalm 43. Ich weiß nicht, ob die ursprünglich sogar zusammen waren. Die Psalmen haben praktisch die gleiche Botschaft und vor allem eben den gleichen wie Refrain-Vers. Wo er anfängt, seine Seele zu befehlen und zu sagen: Hey, meine liebe Seele, ich weiss, dass du jetzt zwitsch in Schwierigkeiten drin bist, aber denk mal dran, die Zeit wird kommen, wo all das wird hinter dir liegen. Und dann wirst du unserem Gott danken. Manchmal müssen wir unserer Seele befehlen, wenn sie einfach mit dem ganzen Spannungsfeld von Gott nicht verstehen, von nicht Gottes Zeitgefühl haben, nicht Schlag kommt. Und das hilft uns. Es hilft uns, wenn wir Geschichten studieren oder Biografien, sei es jetzt aus der Bibel oder aus Büchern, wo uns zeigen, wie Gott Menschen geführt hat, wie sie mitten in grossen Schwierigkeiten innen sie ermutigen gesehen oder nach grossen Schwierigkeiten, weil Gott gehandelt hat. Und so können wir lernen, unserer Seele wie einen Kurs zu verleihen, unserer Seele anfangen zu befehlen, wie sie sich zu fühlen hat. Im Hebräerbrief, im Kapitel 11, wird eine ganze Liste aufgezählt von Persönlichkeiten aus dem Alten Testament, wo Gott geglaubt hat, wo mit Gott der Weg gegangen ist, und wo Gott sich zu ihnen gestellt hat. Und er fängt das Kapitel 12 an und sagt: Hey, schaut doch einmal, wenn wir all diese Zeugen sehen und an das denken, dann wollen doch auch wir Mut fassen. Wir wollen alles ablegen, was uns hindert an unserem Weg. Wir wollen mit Ausdauer auf unserem Weg laufen und in all dem schauen wir auf Jesus. So fängt das Kapitel 12 an. Genau der gleiche Gedanke. Wir müssen unseren Kopf und unser Herz und unser Gemüt und unsere Seele füttern mit ganz vielen Geschichten und Ereignissen und Erlebnissen, wo wir immer wieder das Gleiche sehen. In der Schwierigkeit verstehen wir Gott nicht und haben das Gefühl, Gott müsste schon lange handeln, aber hinterher sehen wir, er hat einen guten Plan gehabt und es ist gut gekommen. Und darum möchte ich dich an das Rezept erinnern: Tu den nächsten Schritt und überlasse Gott den Rest. Und da drin liegt für mich auch der Kern, der letzte Punkt. Das ist nämlich das ganz Heikle. Wir können zwar eigentlich nichts bewirken, Israel hätte das Meer nicht können wegräumen, auch wenn 2 Millionen hätten Kübelwasser genommen und irgendwo in Sand gelegt. Es hat nichts genützt. Sie haben gegen den Ägypter nicht können zu Schlag kommen. Da waren sie zu wenig gut ausgebildet und da hatten sie die Möglichkeiten nicht dazu gehabt. Also im Wesentlichen haben sie eigentlich nichts tun können. Und trotzdem hat Gott von ihnen verlangt, dass sie nicht passiv sind. Das ist für uns wie ein Widerspruch. Aber das müssen wir ganz klar auseinander haben. Gott hat wollen, dass das Volk aufsteht und in die Richtung von ihrer Berufung geht. Auch wenn sie nur 100 Meter können. Auch wenn das keinen Sinn macht, wenn man nicht weiss, dass sich das Meer wird teilen. Und darin drückt sich Gehorsam und Vertrauen aus. Nicht der ist ein Gläubiger, der cool sagt: Ich glaube, ich vertraue, daheim auf dem Schaukelstuhl, vor dem Fernseher oder was auch immer. Sondern der in dieser Situation aufsteht, seine Sachen packt und richtig zum Meer zugeht, auch wenn das menschlich gesehen keinen Sinn macht. Aber weil man glaubt, dass es eben noch eine andere Dimension hat als die menschliche. Und über alles, was man über das Volk kann sagen kann, schlussendlich sind sie aufgestanden, sie haben ihre Sachen gepackt und sie haben sich in Richtung von ihrer Berufung aufgemacht, auch wenn dort scheinbar der Weg zu ist. Das ist Gehorsam und Vertrauen. Und ich möchte dir sagen, mach es in deinen ausweglosen Situationen genauso. Komm vor Gott, bitte Gott, drück ihm von mir aus deine Gefühle vom Frust und vom Ärger und vom Nichtverstehen aus. Wir dürfen mit Gott unsere Gefühle teilen und unser Herz ausschütten. Aber nachher befehle deiner Seele aufzustehen und mach dich auf in Richtung von deiner Berufung. Auch wenn es nur ein Schritt ist. Das meint eigentlich das Rezept, dass wir den nächsten Schritt tun sollen. Das ist genau der Schritt, den wir tun sollen. Und nachher dürfen wir den Rest Gott überlassen. Übrigens, genau so geht es auch mit dem Christwerden. Für unsere Rettung können wir nichts tun. Gott hat gesagt, wenn ihr als Menschen euch von mir trennt, wenn ihr als Menschen eure eigenen Wege geht, wenn ihr ungerecht werdet, dann werdet ihr sterben. Dann werdet ihr von mir getrennt sein, eigentlich mit einer Trennung, die ihr nicht mehr rückgängig machen könnt. Gott ist zu heilig, als dass wir aus unserer eigenen Kraft zu Gott kommen können. Das ist wie ein unüberwindbares Hindernis. Aber Jesus Christus hat Gott das Hindernis gelöst, weil Jesus all unsere Gottlosigkeit, all unsere eigenen Wege, all unsere ungerechten Gedanken und Taten und Worte und so weiter auf sich genommen hat. Aber das allein reicht nicht. Sondern der Schritt auf Jesus zu tun, muss jetzt jeder selber tun. Der ganz kleine Schritt, der eigentlich nicht gemacht hat, die Welt umzukehren, den müssen wir tun. Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Er sagt nicht, ich habe im Fall zahlt für dich und stöpfe die Tür auf und komme rein. Sondern er sagt, ich klopfe an. Gott erwartet den einzigen Schritt, dass wir sagen, Gott, ich weiss, mein Leben vor dir ist eigentlich verwirkt. Eigentlich habe ich kein Recht, vor dir zu sein. Aber ich weiss, du hast alles da für mich. Und ich tue dir die Tür auf. Ich bitte dich, dass du zu mir reinkommst. Es ist genau das gleiche System. Und ich möchte noch meine Geschichte weiter erzählen, da, zu Bern. Irgendwann war ich auf einem Gebetsspaziergang. Und ich bin nicht einmal so niedergedrückt. Und ich habe zu Gott gesagt, du Gott, jetzt könntest du mir eigentlich einmal deinen Plan sagen. Du hast sicher einen Plan, jetzt könntest du mir den einmal sagen. Und ich habe das Gefühl, Gott hat wie mit einem Augenzwinker, ich möchte sagen, er hat Schalk im Gesicht gehabt, und er mir zur Antwort gegeben hat, warum? Du hast ja noch das und das musst du noch machen. Du weißt ja, was du machen musst. Wenn du dann alles gemacht hast, was du weißt, dass du machen musst, für Abklärungen und so weiter, und dann alles gemacht hast, dann ist immer noch früh, dass du sagen, was als nächstes dran ist. Dann muss ich sagen, ja, okay, ich weiss es. Aber es war wirklich so gewesen. Und nachher, ich weiß gar nicht mehr, um was es ging, ich habe einfach die zwei, drei Sachen noch gemacht. Und Gott hat mir weiter immer den nächsten Schritt gezeigt. Und ich sage euch, wir sind dann im Sommer, irgendwie im Juli, August, sind wir noch in die Ferien gegangen und ich habe überhaupt nicht gewusst, wie es weitergeht. Am 1. Oktober habe ich dann hier angefangen. Plötzlich hat Gott weit die Türen einfach aufgetan. Es ist plötzlich alles ganz schnell geworden. Aber Gott hat von mir verlangt, mach den nächsten Schritt und den Rest kannst du mir überlassen. Ich habe wirklich Freude, dass wir noch in die Ferien gegangen sind. Haben wir nicht gesagt, ja, in diesem Jahr ist es schwierig und dann müssen wir, da kann man jetzt nicht noch. Sondern wir sind ganz normal und Gott hat für alles gesorgt. So kann ich sagen, das Rezept von heute, tu den nächsten Schritt und überlasse Gott den Rest, ist eigentlich ganz ein einfaches Rezept. Du musst nur das tun, was vor dir sowieso offensichtlich ist. Den Schritt musst du tun und den Rest kannst du Gott überlassen. So einfach geht die Berge versetzen. Aber wisst ihr, was die Schwierigkeit ist? Dass unsere Seele streikt. Wir können den Israeliten top gut nachfühlen in dieser Situation. Nein, wir können es nicht nachfühlen. Also in einer so engen Situation sind wir auch noch nie gesehen. Aber wir können irgendwie versuchen, uns in die Lage von ihnen zu versetzen. Und dann bringen wir sicher Verständnis auf, dass die jetzt nicht so wahnsinnig happy waren in dieser Situation. Die hatten noch Familie dabei gehabt, Hab und Gut dabei gehabt und so weiter. Das ist ja dort um viel gegangen, um Ausgang in ihrem Leben. Und genau so geht es doch uns. Es ist unsere Seele, die streikt. Es ist nicht Gott, der Kraft verloren hat. Es ist nicht Gott, der plötzlich sich an der Stirn kratzt und sagt, oh, jetzt habe ich wirklich ein Seich gemacht. Er hat alles im Griff. Er hat für alles gute Pläne. Aber unsere Seele kommt mit dem nicht Schlag. Und darum möchte ich uns zum Schluss wie zwei Einladungen mitgeben, wenn du in dieser Situation inne bist. Sei es selbstverschuldet, sei es gerade weil du auf Gott gehört hast. Das Erste ist das, dass du anfängst, deiner Seele befehlen. Psalm 42, 43. Lies den Psalm mal, der zeigt es so gut. Der ist wirklich im Schlamassel. Zwischen den Versen, den wir öffnen, die ich vorher gelesen habe, zeigt sich immer wieder, dass er wirklich am Ende ist, oder der Autor. Aber dass man dann dasselbe fühlt und sagt, hey, meine Seele, warum bist du so bedrückt? Warum stöhnst du so verzweifelt? Wart nur zuversichtlich auf Gott, weil der Tag wird kommen, wo ich noch wieder danken für all das Gute, das er mir da hat. Das ist der erste Schritt und dann setzt sich das Rezept um. Dann machst du einfach das, was du noch kannst. Einfach das kleine Schrittchen in Richtung von deiner Berufung, in Richtung von deinem Weg. Bei Israel ist das Ende von Gesicht, wie so oft, sie haben ein grosses Fest gefeiert. Die Texte von ihren Liedern, die sie gesungen haben, sind genau um das gegangen, was sie mit Gott erlebt haben. Sie haben Gottes Macht erlebt, sie haben seinen Sieg erlebt, sie haben seine Liebe erfahren. Und Kapitel 14 vom 2. Mose hört so auf. Und Israel sah, wie der Herr mit mächtiger Hand an Ägypten gehandelt hatte, und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Diener. Ich finde das einfach mega cool, wie Gott am Schluss einfach der Mose in seiner Leidenschaft gestärkt hat. Das Vertrauen vom Volk zu Gott und zum Leiter. Sie haben gewusst, sie haben eine Ermutigung gehabt, dass es gut kommt. Und so möchte ich uns einladen, dass wir in unserem Leben, in unseren Situationen, aufstehen und genau das Gleiche machen wie sie. Amen. Ich danke dir, dass du uns führst und leitest. Und ich danke dir, dass dein Wort voll ist von Beispielen und sogar von Gebetsanleitungen, die uns helfen, in diesen schwierigen Situationen unser Seelen zu befehlen, uns aufzumachen, in die Richtung von unserer Berufung, in die Richtung von dem Weg, den du mit uns parat hast, und dürfen dir alles überlassen. Und ich bitte dich, dass wir Menschen sind, die den Mut haben, dir alles zu überlassen. Dass wir eine Gemeinde sind, die unterwegs wird sein und den Mut hat, dir alles zu überlassen. Danke vielmals, Herr. Ich lobe dich und ich ehre dich. Amen.